Deglobalisierung und Weltkrieg. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Herzlich willkommen bei einer geopolitischen Audioanalyse. Ich habe mich länger nicht diesem Thema gewidmet, ein kritischer Kommentar, Weiland in der Kommentarspalte auf diesem Telegram-Kanal unter einer Audioanalyse sagte, Demografie etc., ich würde eh immer das Gleiche sagen und es wäre langweilig, meine Audioanalysen. Das kränkt mich, ich bitte alle, mir das Gegenteil drunter zu schreiben, um mich wieder emotional aufzurichten. Aber nein, ich verstehe natürlich, wenn ich jetzt zum x-ten Mal über die AfD, die JA, den Verfassungsschutz und den Bevölkerungsaustausch spreche, dass das ein bisschen repetitiv sein kann. Aber hier antworte und kontere ich mit niemand anderem als Bert Brecht, der, ich paraphrasiere, sagte, wir müssen das schon 100-mal Gesagte noch einmal sagen, 1000-mal sagen, selbst wenn die Worte zu Asche werden in unserem Mund, damit sie nicht einmal zu wenig gesagt wurden. Und es gibt auch immer wieder Leute, die gerade dank der Korrektivwerbung jetzt neu dazustoßen. Heute aber, wie gesagt, geht es um etwas anderes. Es geht um das große Bild der Deglobalisierung. Die Lage in der Ukraine habe ich in einer Audioanalyse kürzlich nochmal zusammengefasst. Deshalb verweise ich hier darauf und gehe weniger stark darauf ein. Auch wenn die Lage sich hier vor allem auf der diplomatischen und geheimdienstlichen Ebene tagtäglich ändert. Mir geht es um das große Bild. Hier setze ich einige Audioanalysen und einige strategische Überlegungen voraus, insbesondere die Analyse der Position der USA, der Lage der Welt, dass immer noch einer Hegemonie einer einzelnen Supermacht, die die entscheidenden Seewege kontrolliert, die innerhalb von 24 Stunden an fast jeden Ort der Erde mit einer Rakete oder mit Special Ops jede Person und jedes Ziel ausschalten können. Also ich betone fast, es gibt einige Orte, wo das nicht geht. Also in China und in Russland, im Iran, in Nordkorea, den sogenannten Schurkenstaaten. Aber der große Rest der freien Welt und westlichen Welt liegt amerikanischen Geheimdiensten, amerikanischer Überwachung und im Ernstfall amerikanischer Intervention, siehe Nord Stream, offen. Das ist die derzeitige Machtlage und die Analyse dieser Machtlage setze ich nochmal voraus. Der zweite Punkt, auf den ich auch hinweisend voraussetze, das ist die Deglobalisierung. Ich habe dazu schon viel gemacht und fasse hier nur nochmal die Kernthese zusammen. Die Kernthese lautet, dass der Wohlstand und der Frieden der letzten Jahrzehnte nichts Normales und Natürliches war, schon gar nicht Ergebnis eines natürlichen Menschheitsfortschrittes, sondern Ergebnis eines einmaligen historischen Zufalls und vor allem eine Wirkung, eine Auswirkung der amerikanischen Schutzmachtpolitik. Diese Analyse, sie geht vor allem auf Peter Sihan zurück, deckt sich vollkommen mit einem rechten, konservativen Politikverständnis nach Carl Schmitt, wonach nämlich die apolitische Sphäre nicht existiert und der Weltmarkt, auch eine Weltmarktordnung, ein Weltmarktamt und eine Weltmarktpolizei braucht. Und genau das war nach Peter Sihan die Vereinigten Staaten von Amerika. Und ganz kurz noch zusammengefasst, wie gesagt, hört euch meine längeren Audioanalysen dazu an. In den 90er Jahren, als die Idee vom Ende der Geschichte aufkam, also nie wieder Kriege, nur noch Handel, nur noch demokratische Diskussion und globale Liberalisierung, hatten wir zahlreiche einzigartige Faktoren. Zusammenbruch der Sowjetunion und damit Zugriff auf einen riesigen vorher vom Welthandel nicht ausgeschlossenen, aber leicht abgeschirmten Rohstoffsammelplatz, die nun auch zum Teil ziemlich billig aufgekauft werden konnten, mit China, mit einem Schwellenland China, eine unglaublich billige Werkbank, also Milliarden an Arbeitskräfte und Hände und Hirne, die so billig zu haben waren wie nie zuvor und dazu natürlich die globale amerikanische Friedensordnung und das, was früher Normalität war, nämlich große Kriege zwischen Akteuren, wurde nur mehr zur Intervention, also zum Polizeieinsatz einer Art Weltinnenpolitik des globalen Globocops der Vereinigten Staaten von Amerika. Die gesamte Waffenindustrie in Amerika stellte auch um auf Aufstandsbekämpfung und auf Security-Checkpoints, leichte Militärfahrzeuge etc. pp. Wir gewöhnten uns daran und dachten, das sei die neue Normalität. Die Amerikaner ließen auch recht großzügig jeden am Weltmarkt partizipieren. Sie beschützten den Handel und die Sicherheit für alle Schiffe, außer für einige Länder und Staaten, Schurkenstaaten sogenannte, die der amerikanischen Weltordnung nicht in den Kram passten. Einige von ihnen, Syrien wäre noch zu ergänzen, Libyen ebenso, habe ich bereits genannt. Das war die Ordnung bisher und die These von Seihan und anderen Deglobalisierungstheoretikern lautet nun, dass die Amerikaner diese Ordnung primär aufgebaut haben, um den Kommunismus einzuhegen, dass diese Ordnung den Amerikanern extrem viel Geld kostet, mehr als es ihnen bringt, dass die Amerikaner als Nation, als Staat zum Teil sogar von einer Weltunordnung, von gewissen Kriegen mehr profitieren können, als wenn sie überall diese Weltordnung aufrechterhalten können und dass die Amerikaner auch langfristig nicht mehr die Ressourcen haben, um gegen aufstrebende Großmächte wie China diese totale Weltordnung aufrechtzuerhalten und dass sie umschwenken werden zu einer Strategie der Selective Engagement und der Dollar Diplomacy. Kurze Erklärung der beiden Begriffe. Selective Engagement heißt, Amerikaner bauen keine globale Friedensordnung mehr auf. Ja, sie sichern nicht mal mehr alle Transport- und Handelsrouten vor Schutzzoll- und Blockadepolitik, sondern sie lassen manche Regionen in Chaos und Krieg absinken, kümmern sich einfach nicht mehr darum. Aber dort, wo ihre eigenen Interessen, wirtschaftliche Interessen, wirklich bedroht sind und wie Leute, die meine Amerika-Analysen gehört haben, sind die bei Amerika eigentlich selten bedroht, dass sie ziemlich autark sind. Aber dort, wo eigene amerikanische Interessen bedroht sind oder ihre Premium-Partner, Israel, Japan, also Partner, mit denen sie finanziell oder anderweitig stark verbunden sind, wenn die bedroht sind, dann greifen sie ein und dann aber mit voller Brutalität. Das ist Selective Engagement. Und die Dollar Diplomacy bedeutet auch, dass die Amerikaner ihre Außenpolitik nicht mehr so stark an einer ideologischen Idee, Making the World Safe for Democracy oder gegen die Domino-Theorie des Kommunismus, also nach der Domino-Theorie, gegen eine Ausbreitung des Kommunismus, Kampf gegen den globalen Terror und die Schurkenstaaten ausrichten werden, sondern dass die Amerikaner noch stärker ihre Außen- und Kriegspolitik auch nach ihrer Wirtschaft ausrichten werden. Was heißt das? Es gibt irgendwo ein Land und das Land könnte ein Konkurrent für Amerika werden oder für einen großen amerikanischen Konzern werden. So läuft das in Amerika. Dieser Konzern besticht dann Kongressabgeordnete, lässt seine Muskeln spielen, bezahlt dem Sohn eines senilen Präsidenten eine Luxusvilla. Und dieser Präsident ist dann der Ansicht, dass die Amerikaner dort aus humanitären Gründen intervenieren müssen, um den Machthaber entweder zu stürzen oder zu stützen. Genauso läuft das, genauso lief das lange Zeit. Das hieß eben Dollar Diplomacy. Und vergleichbar ist es auch mit dem alten Rom, wo dann gewisse Senatoren, um ihre Pfründe, ihre Provinzen zu sichern, ebenfalls auch gewisse Kriege durchbringen im Senat. Amerika dann halt im Kongress. Das ist ein Trend, der in Amerika sehr wahrscheinlich kommen wird. Was bedeutet er für die Welt? Er bedeutet für die Welt Chaos, Unordnung und das Entstehen und Emergieren neuer Ordnungen. Denn lange Zeit waren viele Staaten gewohnt, dass es diesen Weltpolizisten gibt. Und das Vorhandensein des Weltpolizisten hat gewisse Wirtschaftsmodelle und gewisse Staaten erst ermöglicht. So kleine Ölstaaten, kleine Stadtstaaten, Staaten und Konstrukte, muss ich fast schon sagen, sorry für alle Taiwanesen wie Taiwan, also ein kleiner Staat direkt an der Grenze einer Supermacht, der diese Supermacht bedroht und nervt. Solche Dinge sind in einem normalen Zustand, normalen Ordnung nicht möglich. Stellt euch vor, das alte Rom, alten Rom hätte Sizilien als eine eigene unabhängige Macht das alte Rom bedroht und ständig herausgefordert. Das hätten die Römer sich nicht gefallen lassen, haben sie auch nicht, als sie mit Karthago um Sizilien gekämpft haben. Also dass es so kleine Staaten gibt, die sich wirtschaftlich und militärisch eigentlich nie halten könnten. Beispiel Kuwait gegen Saddam Hussein. Und kleine, feindlich gesinnte Staaten in der Einflusssphäre von Großmächten ist nur möglich, weil die Amerikaner die Sicherheit dieser Staaten garantieren. Beispiel Operation Desert Storm und Kuwait. Wenn die Amerikaner sich nun zurückziehen, weil sie nicht mehr wollen, nicht mehr können, nicht mehr müssen, also alles beobachten und überwachen und sichern, dann werden dort Kriege entstehen, alte Rechnungen werden beglichen, neue regionale Hegemone entstehen, insoweit und nicht so stark, als die Amerikaner sich wirklich zurückziehen. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das Römische Reich hat sich auch langsam zurückgezogen aus diesen Provinzen, aber auf jeden Fall befindet sich in Amerika, siehe Afghanistan, in einer Phase des Rückzugs. Sie haben nämlich auch gewisse innenpolitische Probleme Und spannenderweise hat Biden die isolationistische und America First Wirtschaftspolitik von Trump weitgehend fortgesetzt. Meine Prognose, natürlich aufbauend auf diesen Analysen und Büchern, die ich gelesen habe die letzten Jahre, war schon vor 2 Jahren, dass der Ukraine-Krieg erst der Beginn ist in dieser Phase der Deglobalisierung und dass es zu weiteren Kriegen und Konflikten kommen wird. Und diese Kriege und Konflikte werden dazu führen, dass Transportrouten, der freie Handel immer stärker und immer häufiger unterbrochen wird. Damit steigen die Transaktionskosten, damit steigen die Versicherungskosten, damit steigt insgesamt die Kosten für Dropshipping, Rohstoffimporte und das führt wiederum langfristig über viele unangenehme Versorgungsschocks und Ausfälle und Brüche der Lieferketten zu einem Neoimperialismus und einer Neoautarkie. Sprich, wenn du nicht mehr immer alles am Welthandel besorgen kannst, wenn du also weißt, du kannst nicht jederzeit von da Getreide, von dort Schwermetall, von da Halbleiter bekommen, die sind dann immer innerhalb von einer Woche verlässlich da, weil zum Beispiel die Houthis Schiffe angreifen und daher der Suezkanal ausfällt, weil zum Beispiel Taiwan und China jederzeit explodieren könnte und dann auch große Teile der globalen Schiffs- und Transporterflotte ausfallen würde. Was machst du dann? Du legst Reserven an, du versuchst selber Fabriken aufzubauen, du produzierst diese Dinge und Gegenstände zu einem schlechteren Preis und vielleicht sogar einer schlechteren Qualität, aber mit dem Vorteil, sie verlässlich selber zu haben. Und, das wäre Neokolonialismus, Neoimperialismus, du versuchst Rohstoffquellen wirklich in Besitz zu bekommen und unter eine zumindest theoretische militärische Kontrolle zu bekommen. Ein Beispiel, stellen wir uns vor, es bricht wirklich ein großer Krieg im Nahen Osten aus, dann hätte Europa gewisse Probleme. China und Südostasien hätte gigantische Probleme. In Europa aber gibt es eine Ausnahme, Frankreich. Frankreich hat eine gewisse militärische Präsenz in Afrika. Auch da gibt es Probleme und Stellvertreterkonflikte mit Russland. Aber Frankreich hat eine gewisse militärische Präsenz, insbesondere im Bereich der ECOWAS-Staaten, Westafrika. Dort haben wir starke Öl- und Gasproduzenten. Im allerschlimmsten Fall, selbst wenn die widerspenstig wären, könnte Frankreich dann über eine Serie an Putschen, Regime-Changes mit seinen eigenen Truppen im wirklich brutalsten Ausnahmefall von dort aus eine Versorgung sichern. Das könnte Deutschland nicht. Deutschland müsste darauf setzen und hoffen, dass man am Weltmarkt zukaufen kann. Was man auch meistens kann, aber im Zuge einer echt chaotischen, konfliktiven, deglobalisierten Welt ist zuletzt das, worauf du dich verlassen können musst. Beispiel ist eben jetzt ein Auskonflikt, aber auch die Ukraine, die Waffengewalt. Civis Pacem, Parabellum. Eine letzte Metapher noch für diesen Effekt der Deglobalisierung und die Reaktion des Neoimperialismus, der Neoautarkie. Wenn ihr wisst, es könnte sein, dass die Supermärkte jetzt ausfallen werden, es könnte Lieferengpässe geben. Und tatsächlich könnte das sogar ein Effekt dieser Deglobalisierung sein. Was macht ihr? Natürlich besorgt ihr euch Konservendosen. Natürlich versucht ihr vielleicht sogar selber einen Garten anzulegen. Und wenn ihr selber einen Garten habt, kostet euch das viel Zeit und Energie, mehr als es im Supermarkt zu kaufen. Ist vielleicht auch nicht so üppig und so viel und die Auswahl ist nicht so groß. Der Vorteil ist, ihr habt es selbst und seid nicht auf andere angewiesen. Genau das entsteht jetzt. Mit dem Streben zu Neoimperialismus und Neoautarkie entstehen wieder Schutzzölle. Der Welthandel geht zurück und nach dem Prinzip der komparativen Kosten, googelt das, wenn ihr wissen wollt, worum es hier geht, bedeutet das auch, dass global Wohlstand und Produktivität zurückgehen werden. Denn wenn alle etwas für sich selber produzieren auf einem nicht so tollen Niveau und der Freihandel zurückgeht, der bedeutet das, dass insgesamt das globale Bruttoinlandsprodukt auch zurückgeht. Das können jetzt Libertäre beklagen. Ich als Konservativer sehe darin nicht nur negative Folgen, aber ich analysiere es sachlich, nüchtern und neutral. Deglobalisierung, Neoimperialismus und Neoautarkie führen zu einem Rückgang insgesamt, zu einem globalen Rückgang der Produktivität. Die Babyboomer-Apokalypse und den globalen Fachkräftemangel, die globale Verschiebung der Bevölkerung und der globalen demografischen Struktur von asiatischen weißen europäischen Ländern zu afrikanischen südlichen Ländern, die große Mehrheiten darstellen werden, und den Effekt auf die globale Weltzivilisation und Produktivität, das will ich hier außen vor lassen. Auch dazu habe ich bereits viele Audioanalysen gemacht und ich glaube, die meisten hier können sich denken, was diese Entwicklung bedeutet für die globale Produktivität, Innovationskraft, Wirtschaftskraft und die globale Sicherheit. Soweit die triste Lage. Der letzte Punkt dieser Analyse, der betrifft die Kriegsgefahr im Lichte dieser Lage. Und wir müssen uns konkret die einzelnen Länder und Konfliktherde ansehen. In einem Video, auch vor mehr als einem Jahr gemacht, habe ich drei große Konfliktherde ins Visier genommen. Einerseits die Ägäis, Türkei, Griechenland, dann den Nahen Osten, also Iran, Saudi-Arabien, Israel, Syrien und China, Taiwan. Daneben sehen wir viele kleinere Konflikte in Südamerika zum Beispiel, aber die haben nicht diese disruptive Wirkung auf dem Weltmarkt. Diese Konflikte hätten das schon, weil sie Meeresengen blockieren würden und auch eine große Bedeutung, vor allem aus meiner eurozentrischen Sicht, für mich, für unser Land, für meine Familie, für Europa haben. Es hat einen Grund, warum Russland sich zur Invasion der Ukraine entschieden hat und das gerade jetzt getan hat. Das liegt unter anderem auch daran, dass Russland weiß, dass es einen gewissen demografischen Zenit hat und dass es in 20, 30 Jahren viel weniger kampffähige junge Männer haben wird. Dasselbe trifft auch für China zu. Auch in China gibt es einen gewissen demografischen Zeitdruck. China hat den Zenit seiner Demografie schon vor einiger Zeit überschritten. Jetzt können viele sagen, ja, es gibt eh genug Chinesen. Das mag sein, dass es sehr viele Chinesen gibt, aber es geht auch um eine Bevölkerungsstruktur und sehr viele chinesische Pensionisten zum Beispiel brauchen auch wiederum sehr viel chinesische Junge, die sie am Leben halten und das Land mit Nahrungsmitteln und Energie versorgen. Dann hätte man erst recht nicht mehr genügend junge Soldaten und genau diese Jugend bleibt auch in China aus. Also auch in China hat man für eine militärische Maßnahme ein gewisses demografisches Zeitfenster. Dazu leidet China auch stark unter der Deglobalisierung. Sollte ein Krieg ausbrechen im Nahen und Mittleren Osten, hätte China ein großes Problem, weil dann viele Importe, die sie brauchen an Rohstoffen, ausfallen könnten und eventuell auch sie Exporte nicht mehr nach Europa bringen könnten oder schlechter nach Europa bringen könnten. Es spricht also einiges dafür, dass mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs, mit der möglichen Eskalation im Nahen Osten, die Iran und USA nicht wollen, Teile in Israel und Teile der islamischen Welt aber schon wollen, auch die Chinesen sich auf eine Eskalation von Taiwan vorbereiten. Der verspricht auch, dass in China, und jetzt haltet euch fest, Sanitätszelte, Blutbeutel, Nahrungsmittelkonserven gelagert und aufgestockt werden. Dass China das ausgesetzte und gefährdete Geld Schritt für Schritt aus dem Westen abzieht. Also genau die Gelder, die von Russland eingefroren wurden, werden von China seit einigen Monaten abgezogen. Kann eine Reaktion sein, aber wäre natürlich auch eine ideale Vorbereitung auf eine Operation und eine Aktion im chinesischen Meer gegen Taiwan und die Vorbereitung der eigenen Bevölkerung auf eine Krise, auf einen kriegerischen Konflikt, die Unterdrückung von Opposition, der Aufbau eines gewissen Führerkultes um Xi Jinping, auch das läuft schon bereits seit einigen Jahren und würde auf die Vorbereitung auf einen großen Krieg und Konflikt hindeuten. Es herrscht also Unruhe unter dem Himmel, wie Mao einst sagte. Ob das eine großartige Lage sei für uns, wie Mao weiter ausführte, das weiß und vermeide ich nicht zu sagen. Zugleich aber möchte ich noch einmal, wie ich das oft tue, Walter Benjamin zitieren. Die wahre Katastrophe wäre, dass es so weitergeht wie bisher. Ich habe große Sorge vor dieser kriegerischen Entwicklung, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass die bisherige Entwicklung für uns als Volk und Kultur auch keine große Hoffnung bedeutet hat. Vielleicht also eröffnet sich in dieser neuen, sich deglobalisierenden Welt auch für Europa und auch für unsere Völker wieder neue Chancen, um die wahrnehmen zu können. Müssen wir aber die Lage analysieren. Genau das tue ich regelmäßig in meinen Audioanalysen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt mit einer Spende oder wenn ihr das nicht könnt oder wollt, gar kein Problem, volles Verständnis von meiner Seite. Auf jeden Fall aber damit, dass ihr diese Audioanalyse weiterleitet. Wenn ihr das nicht tut, obwohl sie euch gefallen hat und ihr sie euch bis zum Schluss angehört habt, dafür hätte ich kein Verständnis. Also bitte weiterleiten und bis zum nächsten Mal.